Gott ist immer mindestens ein Schritt voraus. Und Gott ist immer größer und hat immer die bessere Perspektive als du oder ich. Und das war durch alle Zeiten hin so. Das war im Alten Testament so, das ist jetzt so und das wird auch immer so bleiben. Und ich habe euch heute Morgen einen Text aus dem Alten Testament mitgebracht, aus Jesaja, den lese ich euch gleich vor. Und es ist immer gut, wenn ich mich mit dem Alten Testament beschäftige, dass ich dieses Wort, was im Alten Testament steht, immer durch den Spiegel des Neuen Testamentes versuche zu verstehen und zu begreifen. Das schicke ich voraus und das hoffe ich, passiert auch mit und durch diese Predigt, dass wir Gottes Perspektive sehen, dass wir gucken, was ist schon angelegt, was ist schon in Gottes Perspektive und Wirklichkeit da und wo stehen wir und was dürfen wir wirklich von Gott und seiner Kraft erwarten. Wer mitlesen möchte, ihr findet den Text in Jesaja. Das ist einer der großen Propheten im Alten Testament. Jesaja Kapitel 2, die Verse 2 bis 5. Und ich lese aus der Menge-Übersetzung. In der Endzeit wird es geschehen. Was? Dass der Tempelberg des Herrn festgegründet dasteht an der Spitze der Berge und über alle anderen Höhen erhaben ist. Dann werden alle Heidenvölker zu ihm strömen und zahlreiche Völkerschaften hinwallen und sagen, kommt, lasst uns zum Berge des Herrn hinaufziehen, zum Hause Gottes Jakobs, damit er über uns seine Wege uns belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Belehrung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Dann wird er zwischen den Völkern richten und vielen Völkerschaften Recht sprechen. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzenspitzen zu Winzermessern. Kein Volk wird noch gegen ein anderes Volk das Schwert erheben. Und sie werden sich hinfort nicht mehr auf den Krieg einüben. Haus Jakobs, auf! Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Amen. Im Alten und im Neuen Testament geht es häufig um Berge. Immer passiert etwas auf der Spitze des Berges. Ihr erinnert sicherlich, wo die 10 Gebote dem Mose gegeben worden sind. Das war auf dem Berg Sinai. Hier wird vom Berg Zion gesprochen. Er wird genannt der Tempelberg, das Haus des Herrn, auf der Spitze über alle Berge. Und hier wird gesagt, dass das Volk ziehen wird hin auf diesen Berg. Das heißt, das Volk, für das Volk ist dieser Berg das Wichtigste. Dieser Berg ist das Wichtigste für das Volk. Und Berg ist hier also ein Bild, ein Synonym, kannst du auch sagen, für das, was uns wichtig ist im Leben. Und so hat jeder von uns sicherlich Berge, die dir sehr wichtig sind. Vielleicht ist dir deine Familie sehr wichtig. Vielleicht ist dir aber auch der Berg deines Vermögens sehr wichtig. Oder dir ist wichtig, deine Stellung und dein Stand, dass du anerkannt bist und wirst, Anerkennung erlangst durch die Menschen um dich herum, durch deinen Chef, durch die Kollegen, durch wen auch immer. Was sind deine Berge in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Und diese Dinge, die uns wichtig sind, das sind die Dinge, nach denen wir Ausschau halten, wo wir wirklich unseren Schwerpunkt drauflegen, unseren Fokus drauflegen. Das ist das, was uns wirklich wichtig ist. Und warum ist uns das wichtig? Weil wir irgendetwas von dieser Sache oder von dieser Person oder von diesem Stand erwarten. Von deinem Vermögen erwartest du vielleicht Sicherheit. Von deiner Familie, von deinem Mann, von deiner Frau, von deinen Kindern erwartest du vielleicht, geliebt zu werden. Was es auch immer ist. Es gibt diese Dinge, wo wir unsere Zeit einsetzen, unser Geld einsetzen, ja quasi unser Leben einsetzen. Das ist dein Berg, der für dich wichtig ist. Und vielleicht passiert es dir im Laufe der Zeit, dass der Berg des Herrn nur einer unter vielen Bergen in deinem Leben geworden ist. Wir beten dann quasi nicht nur Gott an, sondern auch diese Dinge oder diese Wichtigkeiten, diese Götzen in unserem Leben. Eine Menge anderer Dinge, die auf einmal dort sind, neben dem Wichtigsten, dem Berg Gottes, Jesus Christus. Und vielleicht passiert es dir sogar, dass nicht nur der Berg Gottes dir vielleicht genauso wichtig geworden ist wie andere Dinge. Vielleicht sind sogar andere Dinge dir noch wichtiger geworden als der Berg des Herrn. In unserer Vision des Jesajas wird hier gesagt, aber in den letzten Tagen wird der Berg des Herrn wirklich der höchste Berg sein. Dieser Zionberg. Nun gibt es den Zionberg in Jerusalem natürlich tatsächlich. Aber dieser Berg ist das physisch der höchste Berg? Nein, der Zionberg tatsächlich ist nur 765 Meter hoch. Der Berg Sinai ist 2285 Meter hoch. Also, und hier wird gesagt, dieser Berg wird aber der höchste sein. Das heißt, die Wichtigkeit für dich, Gott in deinem Leben, dass Gott das Wichtigste und der Wichtigste in deinem Leben ist, davon spricht Jesaja hier. Dieser Berg wird wirklich der höchste Berg sein. Und Jesaja sagt, dass alle Menschen dort hinströmen werden. Alle Menschen werden zu Jesus Christus strömen. Der Berg wird so berühmt sein, ja, so prominent sein, sagt Jesaja hier in dieser Vision, dass alle anderen Berge in unserem Leben dann nur noch eine ganz untergeordnete Rolle spielen werden. Und im Hebräerbrief kriegen wir so eine Vorstellung davon, wie dieser Gottesberg, dieser Berg Zion zu dem wir gekommen sind. Zu dem sind wir gekommen, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben. Und der Schreiber des Hebräerbriefes vergleicht hier an dieser Stelle, du kannst es zu Hause nachlesen in Hebräer 12, Verse 18 bis 23, er macht hier einen Vergleich zwischen zwei Bergen, zwischen dem Berg Sinai und dem Berg Zion. Und er sagt zu dem Volk Gottes, ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man mit Händen anfassen kann. Er meint damit, ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen. Was ist am Berg Sinai passiert? Am Berg Sinai sind die 10 Gebote gegeben worden. Und in dem Moment, wo das passierte, da blitzte und donnerte und krachte es an diesem Berg, sodass die Israeliten, die unten standen, mächtig Angst bekommen hatten. Die 10 Gebote kamen. Und das bedeutete für die Israeliten, dass sie eine gerechte und gute Beziehung zu Gott nur haben können, wenn sie jedes einzelne Gebot wirklich befolgen. Und rate mal, keiner konnte diese 10 Gebote halten. Was hat das mit der Beziehung zwischen den Israeliten und Gott gemacht? Unsicherheit hat da regiert. Angst hat regiert, dass ich nämlich den Anspruch Gottes nicht ausreiche, nicht erfüllen kann. Ganz anders am Berg Zion. Zion, das hebräische Wort für den Berg Zion ist Zion mit J, I-O-N. Und das heißt Land, das ausgedörrt ist, das verzehrt ist. Und das ist ein Hinweis auf Golgatha, wo Jesus Christus am Kreuz für uns bezahlt hat, wo er den Zorn Gottes empfangen hat, der eigentlich uns gegolten hätte für all unsere Vergehen, für unsere Schuld. Am Kreuz ist das Gesetz erfüllt worden. Das heißt, wir gehen nicht mehr zu dem Berg Sinai, sondern wir gehen zu dem Berg Zion. Berg Sinai war das Gesetz. Und da galt immer nur dein Werk. Da kam es darauf an, was du getan hast und welche Leistung du vollbracht hast. Am Berg Zion empfängst du die Gnade Gottes. Denn am Berg Zion kommt es nur darauf an, dass du glaubst, dass Jesus Christus alles für dich getan hat. Am Berg Zion ist deine Angst verschwunden. Am Berg Zion stehst du felsenfest auf dem Grund der Gnade. Da kommt es nur noch darauf an, was Christus für dich getan hat. Hier bist du gerecht gemacht. Du bist gerecht gemacht. Du machst dich nicht gerecht vor Gott, sondern du bist gerecht gemacht worden durch Christus. Wenn du das glaubst, dann bist du gerecht vor Gott. Du kannst sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in und durch Jesus Christus. Traust du dich das zu sagen? Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in und durch Jesus Christus. Denk mal heute Abend darüber nach, versucht mal diesen Satz zu sagen. Ich bin die Gerechtigkeit. Du bist eine neue Kreatur geworden. Es geht tatsächlich um dein verändertes Sein. Etwas, was du nicht aus dir heraus jemals schaffen könntest. Vergiss es, versuch es gar nicht erst. Jedes kleine Fünkchen von Anstrengung kannst du von vornherein begraben. Es geht allein um den Glauben an das, was Christus für uns getan hat. Und das ist die Gnade. Und Gnade erfordert keine Leistung. Du empfängst Gnade. Und dadurch ist deine Beziehung zu Christus, zu Gott, sicher. Unverrückbar. Deshalb auch dieses Bild von dem Berg. Du stehst auf festem Grund. Ja, hast du dein Leben auf den Fels oder auf Sand gebaut, sagt Matthäus. Wenn du dein Leben auf Sand gebaut hast, dann glaubst du tatsächlich immer noch, dass du gut bist und dass du es schaffen kannst vor Gott. Hast du aber dein Leben auf Fels gebaut, auf Christus, weil Christus ist der Fels, dann hast du dein Leben auf Gnade gebaut. Dann hast du dein Leben auf Glauben an Christus gebaut. Und dann hast du Leichtigkeit und Entspannung. Die Angst ist weg vor Gott. Der Friede ist da. Die Stabilität ist da. Und Christus fließt durch dich hindurch und aus dir auch heraus. Auf dem Berg Zion wurde auch die Gemeinde gegründet, das Pfingstfest. 120 Jünger im Obergemach. Was passiert? Der Heilige Geist kommt, wumm, und erfüllt sie. Und danach waren sie ausgerüstet und gingen raus. Wenn du Jesus Christus dein Leben anvertraut hast, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann hast auch du den Heiligen Geist empfangen. Die Kraft Gottes. Und hier in dieser Vision von Jesaja zeigt er uns, dass keiner im Volk, keiner mehr zu irgendeinem anderen Berg geht, sondern jeder will zu diesem Berg. Warum habe ich gerade erzählt? Kannst du das in deinem Inneren, dir vor deinem inneren Auge vorstellen, dieses Bild, dass alle Menschen zum Berg Zion hinströmen, alle Völker, alle Nationen. Stell dir das innerlich mal vor, dass alle wirklich zum Berg das Hahn wollen. Alle strömen dorthin, sagt Jesaja. Und dieses Strömen zum Berg das Hahn, dieses Strömen ist ein ganz wichtiges Wort, ist ein ganz kräftiges Wort hier. Weil dieses Strömen meint hier wirklich wie ein fließender, reißender Strom. Stell dir Wasser vor in Riesenmengen, das nicht aufgehalten werden kann. Stell dir Wasser vor, das die Häuser überflutet, die Länder überflutet, die Politiker überflutet, die Gesellschaften überflutet, die Gemeinden überflutet. Alle strömen sie zum Berg des Herrn. Und das sind Massen in diesem Bild. Und alle haben das gleiche Ziel vor Augen. Alle strömen sie in dieselbe Richtung. Und du kannst diesem Strom nicht widerstehen. Wenn du das tust, wirst du überrannt. Die strömen über dich hinweg. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als mit dem Strom zu gehen. Das ist die Vorstellung hier, die Jesaja uns gibt. Und das meint hier dieses Strömen hin zum Berg des Herrn. Das ist eine Bewegung hin zu Jesus Christus. Wir lesen aber in diesem Text noch eine zweite Bewegung. Nämlich, nachdem das Volk zum Berg des Herrn kam, wo sie Orientierung, wo sie Lehre, wo sie Segen, wo sie einen Überfluss im Leben bekommen haben, wo sie das Wort bekommen haben, erzählt er uns hier von einer zweiten Bewegung, nämlich von Jerusalem hinaus geht das Wort. Das Wort geht von Jerusalem aus. Jeder von uns ist dieses Jerusalem, weil Christus in dir ist und du das Wort empfangen hast. Es sei denn, du bist heute das erste Mal hier und hast noch nie was davon gehört, von dem ich jetzt rede. Was passiert, wenn das Wort ausgeht? Was passiert? Jesaja sagt uns hier etwas, was passiert in einem Bild. Er sagt uns nämlich, dass Schwerter, Waffen zu Flugscharen werden. Also eine Waffe verwandelt sich zu einem Gerät in der Landwirtschaft. Wo vorher Krieg war, ist jetzt Frieden. Wo vorher Unversöhntheit war, ist jetzt Versöhnung. Und das macht nicht Gott. Nicht Gott ist der, der die Schwerter zu Flugscharen macht, sondern das macht das Volk selbst, sagt Jesaja uns hier. Wenn das Wort ausgeht, passiert Transformation. Passiert Transformation einer jeden Person. Und das Ziel, das ist ja Gottes Ziel, der will das, der initiiert das, der schafft das. Dessen Kraft ist das. Und das Ziel Gottes ist Wiederherstellung. Wiederherstellung zwischen der Beziehung zwischen dir und ihm. Durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und damit erlangt Gott sein Ziel, nämlich Gerechtigkeit. Gottes Ziel ist Gerechtigkeit schaffen. Versöhnung mit Gott schafft Frieden unter den Völkern. Das ist ein ganz besonderes Wort für unsere Freunde aus dem Iran, aus Syrien, wo immer ihr herkommt, die Flüchtlinge hier sind, wo Krieg zu Hause ist, wo Vertreibung war und ihr in ein anderes Land, in andere Länder musstet. So war das auch zu Jesajas Zeit. Dort wurden die Israeliten von den Assyrern angegriffen und deportiert. Und in dieser schwierigen Situation, und das war noch vor dem babylonischen Exil, es kommt also noch schlimmer für die Israeliten hier, an der Stelle, wo Jesaja diese Vision dem Volk gibt. Aber gerade da, wo es dunkel ist, wo Krieg ist, wo Unversöhntheit herrscht, gerade da ist es wichtig, die Vision und das Ziel und das, was Gott will, sich vor Augen zu malen. Nicht in die Tiefe gucken, sondern in die Höhe gucken. Das Ziel Gottes vor Augen haben. Das Ziel Gottes vor Augen haben. Wenn du dir als Mensch ein Ziel setzt, ist es gut. Und wenn das gut geplant ist, dann erreichst du es auch. Um wie viel besser ist es, wenn wir unser Leben in Gottes Ziel investieren. Mit der felsenfesten Sicherheit, dass das auch wirklich passieren wird. Bei einem Ziel, naja, vielleicht erreichst du es, vielleicht übertriffst du es, vielleicht bleibst du aber drunter. Und dann wirst du applaudiert, kriegst du Applaus von anderen oder auch nicht, Häme, Scham, was weiß ich. Aber wenn es um das Ziel Gottes geht, wenn du dir das vor Augen malst, das ist das, was dir neue Perspektive schenkt. Nicht eine selbstgewählte, nicht eine selbst ausgemalte, sondern Gottes Perspektive. Und weißt du, das verwandelt dich. Das, was du anschaust, da, wo du hinschaust, das kommt in dir zum Leben. In das verwandelst du dich. Wenn du dir die Perspektive Gottes anschaust, diese wunderbare Vision, dieses große und immer größere, dann verwandelt dich das genau in dieses Bild und du empfängst einen Zug genau dorthin in diese Realität, in die himmlische Perspektive. Und der Himmel kommt auf die Erde. Mit Jesus Christus ist das Reich Gottes, was hier beschrieben wird, angebrochen. Es ist noch nicht in Vollendung da. In Vollendung ist das Reich Gottes, wenn Jesus Christus das zweite Mal wiederkommt. Aber schon jetzt ist das Reich Gottes hier. Das Reich Gottes ist genau da, wo du sitzt. Du bist Reich Gottes. Du bist ein Teil vom Reich Gottes. Nicht aus dir heraus, sondern weil Christus in dir lebt. Er hat dich transformiert. Er hat dich zur neuen Schöpfung gemacht, zur neuen Kreatur. Du bist das geliebte Kind Gottes. I am a child of God, haben wir gesungen. Und weißt du, Gott hat viele Bilder für diese neue Schöpfung in seinem Wort. Eine finde ich sehr besonders schön, die findest du sowohl im Alten Testament im Psalm 1 und du findest dieses Bild auch in der Offenbarung 22. Und das ist dieses Bild der neuen Schöpfung vom Baum. Ein Baum, der gepflanzt ist an frischem Wasser. Ein Baum, der tiefe Wurzeln hat, der tief gegründet ist, der fest gegründet ist und Frucht bringt. Jederzeit Frucht bringt. Egal, ob es um dich herum dunkel ist, egal, ob du dich in einer Dürreperiode um dich herum bewegst oder das Leben um dich herum stürmt. Du darfst wissen, dass du dieser Baum bist in Christus, der Frucht trägt. Du darfst wissen, dass du diesen festen Stand hast, dass du geliebt bist und dass Gott dein Versorger ist. In Christus, in diesem Berg der Zahn, bist du und lebst du an dem Ort der Versorgung, an dem Ort, wo du Leben in Überfluss hast. Amen. Und manchmal passiert es, wenn wir von dem Reich Gottes reden, dem himmlischen Reich, dem Königreich Gottes, und Jesaja spricht davon, in der Endzeit bei Menge, andere Übersetzungen sagen, in den letzten Tagen, dann haben wir diese Vorstellung von dieser Größe und sagen, boah, ja, das ist schön. Und das ist schön, wenn das so kommt. Aber schaue ich mir mein Leben an, hat das eigentlich gar nicht so viel mit dieser Wahrheit zu tun. Und wenn wir irgendwie lesen in den letzten Tagen, in der Endzeit, dann denkst du, ja, das ist nicht für heute. Das ist für irgendwann mal. Und es ist schön, wenn das kommt, und es ist noch schöner, wenn ich das auch irgendwann mal erlebe. Aber weißt du was? Die Endzeit ist jetzt. Die Endzeit ist jetzt. Die Endzeit oder in den letzten Tagen, das ist die Zeit von Jesu Kreuzigung und Auferstehung bis zu dem Tag, wo er wiederkommt. Und wir sind in der Zeit, in den letzten Tagen, in der Endzeit. Das heißt also, das ist die Gegenwart. Und hier wird beschrieben, was Jesus Christus in der Welt tut. Die Berliner Mauer ist gefallen. Aber wir sehen es auch unter uns, dass das Königreich, dass das Reich Gottes angebrochen ist, ja eingebrochen ist. Wir sehen, dass das Leben vom Menschen durch Gott verändert wird. Wir sehen es, dass Menschen zu Gott hingezogen werden. Sonst wären wir jetzt hier nicht an diesem Ort, wenn das Reich Gottes nicht in uns eingebrochen wäre, wenn wir nicht gezogen worden wären. Das tut er. Wir sind Gottes Volk, wir sind ein Teil dieser Verheißung. Und Jesaja sagt uns hier in dieser Vision, dass wir im Licht wandeln. Weißt du, das Neue Testament sagt dir, Christus ist das Licht. Und es ist auch die Aufforderung da, dass wir im Licht wandeln sollen. Aber weißt du, was das Neue Testament dir noch sagt? Du bist das Licht. Du bist das Salz der Erde und du bist das Licht dieser Welt. Du bist es. Und in Matthäus 5,14 lesen wir, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Du bist diese Stadt. Du bist on the top of the hill. Du bist auf diesem Berg. Da stehst du. Das ist dein Fundament. Und wenn du das erlebst, dann willst du nichts anderes. Dann ist alles andere zweitrangig, weniger wichtig. Paulus sagt, alles andere achte ich als Dreck. Weil Christus die wichtigste Person, die wichtigste Beziehung, das Leben ist. Und solche Einbrüche von Reich Gottes, wenn wir in die Kirchengeschichte zurückschauen, dann sehen wir immer wieder und lesen von Erweckungen, ja sogar von Reformation. Wir feiern dieses Jahr 500 Jahre sogar nicht nur Erweckung, sondern Reformation, die Martin Luther angezettelt hat, also Gott durch Martin Luther. Und wir dürfen uns nach diesem Größeren ausstrecken, weil es die Wahrheit ist. Wir dürfen erwarten Erweckung, auch jetzt und hier und heute, für uns und für dieses Land, dass das, was Christus in dich hineingelegt hat, und das ist Erweckung. Erweckung fängt bei dir und mir an. Erweckung fängt bei der einzelnen Person an, bei dem einzelnen Christen. Und Erweckung bedeutet, dass das, was Christus in dich hineingelegt hat, und was liegt in dir? Christus liegt in dir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, in dir. Du lebst dein Leben nicht für dich. Du lebst dein Leben für Christus. Dazu bist du bestimmt, dazu bist du ausgesondert, geheiligt. Du lebst dein Leben für Christus. Und Erweckung bedeutet, dass unser Verhalten sich unserem Sein angleicht, weil du bist eine neue Person. Du bist schon neu gemacht. Und Erweckung bedeutet, dass das, was du bist, auch erfahrbar ist, gelebt ist. Dass man es riechen kann, dass man es sehen kann, dass man es schmecken kann. Die Herrlichkeit Gottes in dir und aus dir heraus. Du bist die Stadt, die leuchtet auf dem Berg. Und das ist Erweckung. Und wenn dieses Feuer, dieses Brennen in den Herzen für Christus wieder um sich greift, dann ist das Anziehen, dann ist das attraktiv. Dann wollen andere das mehr und mehr haben und kommen auch. Und der nächste Schritt der Erweckung ist, dass andere dazukommen. Der zweite Schritt der Erweckung bedeutet, dass viele Menschen, Massen, strömen zum Berg des Herrn. Dass Massen strömen zu Jesus Christus und neues Leben empfangen. Dass Massen kommen und bekehrt werden, die Liebe Gottes erfahren, dieses neue Leben in Christus erfahren. Das ist Erweckung im zweiten Schritt. Was sonst Jahre und Jahrzehnte dauert, wo Hunderte, Tausende, Hunderttausende in kurzer Zeit zum Glauben kommen. Ich habe einen aktuellen Bericht gelesen aus China und Südkorea. Sehr interessant. In China kennt man das, dass da Erweckung an der Tagesordnung ist. Also mehr gesagt im Untergrund, weil es bisher immer die Untergrundkirchen waren, die Erweckung erlebt haben, wo dieses Riesenwachstum war. Und jetzt habe ich gelesen, dass Erweckung sogar in den staatlichen Kirchen in China passiert. Ich habe gelesen von einer Gemeinde im Südosten von China, da gibt es sage und schreibe jeden Sonntag 500 Täuflinge, die sich taufen lassen. Halleluja. Die Gesetze sind gelockert worden. Vorher musste jeder Pastor eine Genehmigung für seine Predigt einholen in der staatlichen Kirche. Minderjährige und junge Leute durften nicht in den Gottesdienst kommen. Deshalb waren da überwiegend nur Ältere. Ist gelockert worden. Dort passiert etwas Grandioses. In Südkorea, in Seoul, gibt es eine Megagemeinde. Die haben 480.000 Gemeindeglieder. Und diese Gemeinde betet, nicht erst seit jetzt. Diese Gemeinde betet seit 35 Jahren bereits. Jeden Morgen. Jeden Morgen gibt es 4 Gebetsgruppen. Jeden Morgen um 6 Uhr strömen die Menschen zum Herrn. Sie strömen in die Kirche und beten für ihr Land. Beten dafür, dass Menschen Christus erfahren. Beten dafür, dass Nord- und Südkorea wieder vereint werden. Guck dir die Nachrichten von Nordkorea an, das sieht nicht aus, als ob es eine Vereinigung gäbe. Aber sie haben das große Ziel, die Vision Gottes vor Augen. Und Gott sagt, es wird geschehen. Und wenn Gott sagt, es wird geschehen, dann wird es geschehen. So felsenfest, so wahr ist sein Wort. Wir haben keinen Grund daran zu zweifeln. Wir kommen nur in Zweifel, wenn wir auf das gucken, was vor unseren Augen ist. Aber wir sollen unsere Augen auf das Wort richten, auf die Wahrheit Gottes. Da hast du die Sicherheit, da hast du die felsenfeste Gewissheit, dass passiert, was geschrieben steht. Experten rechnen damit, dass es in China bereits in 8 Jahren, 2025, wahrscheinlich schon 247 Millionen Christen geben wird. Die USA hat 159 Millionen Christen, also fast doppelt so viel. Amen, Amen. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, was ist der nächste Schritt? Dieses Zielfoto, diese Perspektive Gottes vor Augen sich führen. Immer und immer wieder an dieser Vision festhalten. An dem Vollkommenen festhalten und sich den Vollkommenen anschauen. In dem Moment, wo du auf den Vollkommenen schaust, wirst du verwandelt und erlebst du die Vollkommenheit mehr und mehr in dir, in deinem Leben. Du darfst wissen, dass du von jeder Zielverfehlung befreit bist. Es geht darum, dass wir Offenbarung empfangen. Etwas, was verhüllt ist, klar wird. Etwas, was versteckt war, offensichtlich wird. In jedem und jeder von uns. Und mein Wunsch ist, dass wir dafür jetzt vor Gott im Gebet einstehen. Wir haben jetzt diesen Raum dafür zu beten, für uns, für die Gemeinde, für diese Stadt, für dieses Land, für diese Welt, dafür zu beten, dass Erweckung wieder passiert und eine Erweckung, die hoffentlich nicht wieder kurz nur ist und dann wieder zu Ende geht. Solche Erweckungen gab es viele, sondern eine lang andauernde Erweckung, die dich hineinschwimmt in die Ewigkeit hinein, wo es nichts Wichtigeres mehr in deinem Leben gibt als Jesus Christus. Vielleicht bist du nicht an dem Punkt, dass du das sagen kannst heute Morgen, macht nichts. Aber nimm es mit und vielleicht wird es und hoffentlich wird es zu dieser Priorität, dass wirklich Christus dein Fels ist und dein Berg ist und die wichtigste Person in deinem Leben. Du nicht mehr irgendwo anders hinschaust und das andere, was du anschaust, kein Anrecht mehr auf dich hat, sondern nur noch der Blick zu Christus und du genau ihm ebenbildlich, du bist es, dass dein Verhalten sich auch dahin entwickelt. Und in dieser Haltung nehmen wir nachher auch das Abendmahl ein. Erinnert das, wenn ihr das Abendmahl nehmt. Lasst uns aufstehen und wer mag, bete dafür.